Guten Tag. Zunächst einmal jetzt definitiv 6.4. keine VL. Da bin ich in Metz auf einer Tagung über Kulturpessimismus. Auch das wieder eines dieser Worte, wo man sich fragt, was kann man da nicht alles unterbringen? Ja? Und die Kulturpessimisten, das sind für den Mainstream der Forschung die völkischen Pränazis, die sich in der Moderne unwohl fühlen und daher pessimistisch sind. Und ich spreche dort über die Universitätsbilder von Klimt, die Sie ja kennen. Und da ist einfach nicht klar, wer der Kulturpessimist ist. Also ob der Klimt, der sagt, die Justiz macht dich zum Opfer, der Kulturpessimist ist, oder ob die Professoren, die gesagt haben, wir wollen eine ordentliche Ästhetik und keine schieren Bödeln in unserem Gebäude, oder ob die ganz Bösen, die sagen, ja, die Juden featuren diese Wiener Symbolisten, aber das ist ja überhaupt nur hässlich, was die produzieren. Und früher, die schöne germanische Kunst, die war das Ideale. Also wer war da der Kulturpessimist? So, Sie wollten, oder der Kollege wollte, und eine Kollegin wollte, das 116. Athenäumsfragment. Ich soll auch immer, wenn ich ein Fragment zitiere, die ersten Worte sagen. I have a request. Die romantische Poesie ist eine progressive Universalpoesie, glaube ich. Gut, also da haben Sie, wer das braucht, ich habe nur 10 gemacht, und zwar deswegen, weil auch der neue Drucker psychosomatisch reagiert.
Und
bitte?
Findet das 100 Mal im Internet.
Da haben sie aber schlecht geschaut.
Ich habe 5 verschiedene Ausführungen.
Da haben sie aber schlecht geschaut. Weil ich glaube, wirklich?
Ja, nein, ich kann nicht sagen.
Achso, da hinten.
Mein Buch ist
gar nicht. Oh je.
4 verschiedene habe ich da.
Was für ein Haus? Da hat jemand von euch das zweite Blatt vergessen.
Ich hab
schon.
Gut, also Sie haben das jetzt, wir haben das letzte Mal über den romantischen Geniekult gesprochen, eben darüber, dass der junge Schlegel als ein Genie gegolten hat, und ich habe versucht, das ein wenig zu entromantisieren, das Wort, und es Ihnen zu deuten als eine gesellschaftlich anerkannte Reaktion auf eine, sagen wir mal, adoleszente, ungeregelte Kreativität. Ja? Es kommt vielleicht noch ein anderer Punkt dazu, dass dieser Geniekult in einem Spannungsverhältnis sowohl zu der Aristokratie steht, weil da ist man jemand, weil man eine 1000 Jahre alte Familie hat, und aber auch zum Bürgertum, weil da ist man im protestantischen Sinn jemand, weil man viel arbeitet und viel Erfolg hat. Und das ist eben wie die Dandys, die sich ja auch eine eigene Hierarchie geschaffen haben, nämlich die Hierarchie, dass man perfekt gekleidet ist, sodass ein Mann wie der Beau Brummel der Sohn eines einfachen Handwerkers war, einfach über dem König gestanden ist. Weil der Beau Brummel war besser anzogen als der König, weil er mehr Krawatten gehabt hat oder sonst etwas. Es ist diese Idee vom Genie, auch ein Vorläufer der Foucault'schen Ästhetik der eigenen Existenz. Generell bezieht Foucault in seinen ganz anders gearteten Überlegungen, ja, wie man sich selbst inszeniert, sehr viel von der Romantik, eben nicht in dem Sinne der romantischen Liebe oder der Poetisierung, sondern im Sinne des kahlgeschorenen Kopfes und des Ledermantels und des anonymen Sex in Massenbordellen in Tunis oder wo auch immer er unterrichtet hat. Unser junges Genie Friedrich hat sein Studium beendet, geht nach Leipzig. Und Leipzig war damals einfach Highlife. Und generell sind die nun folgenden Jahre seine fruchtbarste Zeit. Die Philosophie rückt vor die Rechtswissenschaft. Wieder sind wir so erstaunt. Er hat binnen kurzer Zeit Spinoza verstanden. Noch einmal, die Leute dort haben anders gelesen. Anders ist das nicht denkbar. Und sie müssen ihre Lektüre auf bestimmte, sie müssen eine eigene Form der Konzentration gehabt haben. Es ist tatsächlich so, dass ein pantheistischer Einfluss, ja, also Gott ist etwas, was alles durchzieht. Bei Schlegel, die lebenslang eigentlich spürbar ist und dass er sehr weit entfernt ist von diesem pragmatischen Denken, das beispielsweise Kant gegenüber der Gott und der Religion hat, also dass das Ordnungsvorstellungen sind, die wir für die sittliche Kohärenz unserer Gesellschaft benötigen, dass das aber nichts ist, was man beweisen kann oder sonst etwas, dass das vollkommen absurd ist, sondern wir müssen mit Gott denken, weil ansonsten fällt die Motivation zum sittlichen Handeln oder eine der Motivationen weg. Das ist also wohl ein wichtiger Punkt der Absatzbewegung von der klassischen deutschen Philosophie und das ist auch ein Punkt, wo sich durch dieses Pantheistische, das ja auch eine Einheitsvorstellung ist, ja, und ich habe Ihnen ja, denke ich, schon ein paar Mal gesagt, dieses Stichwort Einheitsvorstellung, dieses Stichwort einer allgemeinen Kohärenz, die sich auf jeden Fall im sprachlichen Bereich artikuliert, aber auch im Bereich der Zeichen oder vielleicht sogar im Bereich der Kontingenz, das heißt also ein Leugnen des Zufalls. Ja? Im Institut, im IFK, findet heute morgen eine Tagung über Terror und Terrorismus statt. Und da wird der Manfred Schneider sprechen. Und dessen These ist es, dass der Terrorist einer ist, der die Kontingenz, also den Zufall, leugnet. Der Terrorist sieht überall Zeichen. Ja? Das ist also zum Beispiel eine neue Deutung. Sie wissen, was Muhammad Atta gemacht hat, bevor er sich in der Früh ins Flugzeug begeben hat. Er ist am Abend vorher in eine Peepshow gegangen. Ja? Nun deuten wir das alle nicht so, dass der in Wirklichkeit nur nackte Frauen sehen wollte oder was auch immer, sondern die herkömmliche Deutung ist die, er hat sich der Schuldhaftigkeit dieser Gesellschaft vergewissert, bevor er sich ans Flugzeug gesetzt hat und hat sich damit seine moralische Legitimation geholt. Und bei Schneider sieht das so aus, dass er diesen zweiten Teil des Gedankens nicht bestreitet, aber sagt, die Terroristen sind die, die die Kontingenz, den Zufall leugnen. Sondern für den Atta war das ein Zeichen. Ich gehe mit dem Trolley ins Hotel und was ist vis-à-vis vom Hoteleingang? Dieser riesige Tempel der Sünde. Ja? Und das ist das Zeichen, das mir gesandt wurde, um mich in meinem Entschluss zu bestärken und mir zu zeigen, deinen Beschluss eignet, weil er ja auch mit Selbstmord verbunden ist und daher ist das Selbstmordattentat für den Muslim ein moralisches Problem, ja? Weil er mir hilft, dieses moralische Problem zu lösen. Also das sind auch in einer gewissen Weise Einheitsvorstellungen, ja? Die unter anderem sich hier in der Romantik artikulieren. Was war der intellektuelle Gehalt seiner Leipziger Zeit? Er hat sie immer in seinen Erinnerungen als eine krisenhafte Zeit gedeutet. Behler vermutet, dass er den Trieb nach Tätigkeit, also einfach nach irgendeiner Tätigkeit, sozusagen romantisiert hat, gehoben hat und mit der Sehnsucht nach dem Unendlichen gleichgesetzt hat. Also das heißt nicht, ja, ich mache jetzt da meine Arbeit, ja, ich schreibe jetzt da ein Seminarpapier oder ich male mein Zimmer aus, sondern dass diese Kategorie des Unendlichen wie ein Stephen King'sches Monster in sein Leben eingegriffen hätte, ja. Und dass er diese Kategorie in seiner Frühzeit einfach nicht handhaben konnte und eine Distinktion zwischen dem Alltäglichen und dem Gehobenen, die er sich dann irgendwann einmal in der Praxis erarbeiten wird, die er aber theoretisch, soweit ich ihn kenne, nicht wirklich begründet hat, damals noch nicht gehabt hat. Das ist ja eine wichtige Frage, die damit verbunden ist, nämlich die Frage, haben wir eine existenzielle Teleologie? Also zielt unser Leben auf etwas Bestimmtes? Die Perspektive der Aufklärung zum Beispiel ist die, wir müssen den Ausgang aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit erreichen. Es gibt ein Ziel, nämlich das Leben in einer vernünftigen Freiheit und einer selbstbestimmten Mündigkeit. Und da ist die Frage, erreichen wir das? Hört unser Streben einmal auf? Oder treibt uns dieses Faustische immer wieder an? Also dieses, wenn ich zum Augenblick sage, verweile doch, du bist so schön, dann ist es ja gleichzeitig auch aus. Ja? Und dann wird man geholt. Und im Übrigen ist der Wunsch, dass der Augenblick bleibt, ja ein absurder Wunsch. Nicht? Wenn ich sage, ich bin jetzt gut drauf, ich möchte, dass dieser Augenblick bleibt, die Vorstellung, dass ich 2 Millionen Jahre da sitze und mit dem gleichen Gefühl, Sie entschuldigen, in Ihre Gesichter sehe und Sie vielleicht noch mit hineinziehe in meinen törichten Wunsch. Ja? Hat ja etwas, was der Alltagslogik irgendwo identifiziert. Aber noch einmal, ich habe Ihnen diese Novalis-Definition, wenn ich romantisiere, gesagt, die Romantiker mussten alles emotional hochschrauben. Und das ist eben das, was ich als die Experience bezeichnet habe und wo ich eben gemeint habe, das sind die Vorläufer der Experience Society. Schlegel ist im Augenblick noch in einer starken Identifikation mit dem griechischen Heron. Das ist überhaupt nicht ungewöhnlich. Nach Winckelmann, das ist jener deutsche Ästhetiker, der eben in den antiken Statuen ein überzeitliches ästhetisches Ideal gefunden hat und für den auch das Griechische etwas war, was der Existenz seinen Rahmen gegeben hat. Also edle Einfalt und stille Größe, das kann man auch deuten als eine bürgerliche Antwort auf den aristokratischen Pomp und die meritorisch einfach nicht gedeckte Grandiosität des Auftretens. Das heißt, es gibt auch bei dem Winkelmann sozusagen einen protestantischen Einfluss. Das war eine Identifikation des jungen Schlegel, eine andere war überraschenderweise die mit Hamlet. Sie wissen, dass Hamlet lange Zeit als barbarisch gegolten hat. Ich denke, dass auch Herder in seiner Seelenschrift noch mit diesem barbarischen Shakespeare kurz kokettiert und erst die Wieland-Übersetzung und später die des Romantikers und Bruder unseres Schlegels August Wilhelm hat dann eben einen neuen Shakespeare geschaffen, von dem der Aldous Huxley, britischer Romancier und Essayist und jemand, der wirklich zweisprachig war, meint, der hätte eine Tiefe, die das englische Ideal überhaupt nicht gehabt hat. In jedem Fall, mit dieser neuen Parteilichkeit für Shakespeare beginnt eine ganz wichtige Absage an das kulturell bisher das deutsche Leben dominierende Muster des Französischen. Sie wissen, Französisch war die Sprache des Hofes, Französisch war auch die Sprache der Kultur, das Rest war eben Komödie, Racine, Corneille, das war das, was als die im heutigen Sinne Hochkultur gegolten hat. Und schon bei Lessing in der hamburgischen Dramaturgie hat sich ein Widerstand gegen diese Position angekündigt. 1792 lernt Schlegel Novalis kennen. Das wird von Anfang an eine sehr enge Beziehung. Der Novalis hat ihm in einem Brief einen Satz geschrieben, der heute für Interpretationen der Romantik eine ganz zentrale Stellung hat. Nämlich den, du bist aus der Familie des Unterganges. Und das ist die große Frage bei der Einschätzung der Frühromantik. Verwaltet sie, das sagt zum Beispiel der Karl-Heinz Bohrer, verwaltet sie eine ästhetische Utopie, die also einfach Utopos, kein Ort, oder ästhetisiert sie nur den Untergang, also liefert sie nur sozusagen die Orchestermusik, während die Titanic singt. Das ist ja auch eine Frage an Wagner, an diese vielen brennenden und zusammenstürzenden Imperien, Tempel, römische Burgen und ähnliches. Und das ist natürlich auch eine Frage an Hitler und an sein neronisches Feuer. Über Novalis gibt es einen wichtigen Satz in einem Brief an den Bruder, der ginge nicht auf das Wahre der Novalis, sondern der ginge auf das Schöne. Das heißt, hier gibt es noch, das bitte ich für die weitere Entwicklung festzuhalten, da gibt es eine Kluft zwischen dem Wahren und den Schönen. Und das ist eine recht moderne Kluft. Bei Oscar Wilde zum Beispiel heißt es, dass das Schöne per se wahr ist. Und Wilde beklagt auch in einem übrigens hinreißenden Essay den Verfall der Lüge. Und zwar wenn ich ihn jetzt vereinfache, mit dem Argument, dass der Schein wichtiger ist als die platte Empirie des Kaufmanns. Also die Wahrheit, die ist assoziiert mit der Wahrheit des Marktes und mit der Groschersucht. Und hier ist es eben so, dass das Schöne wichtiger ist. Das ist ein Satz, der geht auch gegen diese ungeheuer pragmatische Aufklärung. Ich weiß nicht, ob Sie sich je angeschaut haben, das Buch gab es, oder die Bücher gab es eine Zeit lang in den sogenannten Ramsch-Buchhandlungen, die Illustrationen zu Diderots Enzyklopädie. Das sind so Bände, da sind lauter Maschinen gezeichnet, ja, damalige primitive Maschinen. Also die Aufklärung mit ihrem Wahrheitsbegriff, der bekannt doch so pathetisch ist, der eine ungeheuer pragmatisch, technisch, kaufmännische Seite gehabt. Und Maschinen haben ja auch mit Wahrheit wenig zu tun. Das wird schön illustriert in der ja auch als Oper existierenden Olympia von Hoffmann. Nicht? Die ist in Wirklichkeit ein Automat, die Olympia, und täuscht ihre Schönheit nur vor. Und die Maschinen fördern ja auch die Entfremdung des Arbeiters von seinem Produkt. Das ist die Linie von Hegel und Marx. Und dass man eine Ästhetik der Funktionalität und damit eine Ästhetik der Maschine entdeckt, das ist eigentlich eine Sache, die erst im 20. Jahrhundert entstanden ist. Also diese Frage, ich sag's mal modisch, von Design und Wahrheit, wo am Anfang die Erkenntnis des Wiener Architekten Otto Wagner steht, dass etwas, was unpraktisch ist, nicht schön sein kann. Und wo es dann hinübergeht zu Adolf Loos mit seiner Radikalisierung in Ornament und Verbrechen. Nur die Entfernung des Ornaments kann uns den kulturellen Fortschritt garantieren. Tätowierte sind entweder Degenerierte oder Sträflinge. In Gefängnissen findet man die meisten Tattoos. Der Papua tätowiert sich, der schmückt alles, aber der frisst auch, sagt Loos, ist völlig unhaltbar, der frisst auch seine Feinde und ist ein Kannibale. Also das sind einfach Fragen, die gehen dann bis hinauf ins amerikanische Industriedesign, zum Raymond Loewy, der ein wunderbares Buch geschrieben hat über seine Arbeit als Industriedesigner, Ugliness Doesn't Sell. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Das sind seine Memoiren, ist toll illustriert, das sind diese amerikanischen Lokomotiven aus den 30er Jahren, und das ist ein Versuch gegen Loos, gegen Otto Wagner, Technik und den traditionellen Schönheitsbegriff miteinander zu kombinieren. Das ist also Sie sehen, mit dieser Fragestellung, muss das Schöne wahr sein, so Winkelmann, anders geht das nicht. Oder ist ein schöner Schein nicht im Sinne eines protestantischen Lebensideals unerträglich, weil er eine Versuchung wäre, weil er eine Sünde wäre. Das sind also Fragen, die hier gestellt wurden und mit denen wir immer noch herumspielen. Also mit dieser ungeheuren Renaissance des Ornaments in der Postmoderne hat jemand von Ihnen schon einmal in der Bibliothek der Technischen Universität gearbeitet. Eine ungeheuer ornamentierte Fassade, also wirklich etwas, wo sich Loos und Wagner im Grab herumdrehen würden, mit einem Vogel, soweit ich das verstehe, und die Fassade hängt vor den Bibliotheksfenstern. Und es ist so ein Winkel, der ungefähr ein Viertel der Bibliothek ausmacht, und Bibliotheken sollen doch hell sein, ist durch das Ornament verdunkelt. Also hier ist der Primat von etwas, was Architekt und Auftraggeber für schön gehalten haben, vor der Funktion. Und sie haben ja diese ganzen sinnlosen Türmchen und dieses Philipp-Stark-Design, wo die Küchengeräte alle nicht so wirklich funktionieren. Das ist ihnen ja alles bekannt. Also in diesem Feld beginnt er sich zu leben, aber sein erster publizierter Text ist einer über den ästhetischen Wert der griechischen Komödie. Und das ist eine wichtige Defensio der Komödie im Namen eines egalitären ästhetischen Ideals. Also Freude und Schönheit seien doch kein Privileg der Reichen. Sie erinnern sich an Umberto Ecos Idee vom Im Namen der Rose, dass es in dieser mittelalterlichen Abtei ein verschollenes, einzigartiges Manuskript des Aristoteles gibt, nämlich dass der Bestandteil der aristotelischen Ästhetik über den Humor und über das Lachen, und dass es also einen mörderischen Priester gibt, der jeden, der diese ungeheure Versuchung berührt, durch ein Kontaktgift umbringt. Und am Ende brennt dann die ganze Abtei. Also hier beginnt, hier mit dieser Schrift, beginnt auch die Auseinandersetzung um den Wert der Komödie, verstanden als ein tragendes Element der Populärkultur. Also von hier wird ein diskursives Feld aufgemacht, das teilweise schon bei Lessing angeknüpft ist, das dann in den Invektiven des Theodor Adorno gegen die Kulturindustrie, also ein Netz, das die ganze Welt überzieht und totalitärer ist als Kommunismus und Nationalsozialismus zusammen, dass das also eben attackiert wird. Wichtig für den Republikanismus seiner damaligen Jahre, über den wir noch sprechen werden, ist die Diotima-Schrift aus 1794, wo die Idee vertreten wird, dass die älteste städtische Verfassung der Ionier frei gewesen sei, aber die Freiheit des Einzelnen eben durch kein Gesetz gemäßigt gewesen sei, dass Athen oligarchisch regiert wurde und dass in diesem Zusammenhang die Weiber sittenlos geworden seien. Also das ist einstweilen noch eine Absage sozusagen an die Idee der vollen Revolution. Nur Schlegel bindet das so, dass er die sogenannte Weibergemeinschaft fordert, eine ungeheure Fantasie des frühen 19. Jahrhunderts, ja, eine legistisch garantierte Weibergemeinschaft, also etwas, was wir heute zivilgesellschaftlich in Swingerclubs oder den Ehebruchskulturen der John Updike'schen Vorstädte, amerikanischer Romancier John Updike erledigen, wird hier staatlich garantiert. Das ist ein Erbe der Aufklärung. Ja, der utopische Sozialist Fourier hatte die Idee vom Phalanstères, das sind Produktionsgemeinschaften, gewissermaßen Müllsche Kommunen, wo jeweils 300 bis 500 Leute zusammenleben, und dort sollte eine regelhaft garantierte vollkommene sexuelle Freiheit herrschen. Und Fourier hat sich das so vorgestellt, dass er Serien von Neigungen gebildet hat. Und diese Serien von Neigungen sollten in einem Fall aus der voll präsent sein. Also da sollte es die ältere Frau geben, die sich auf den jungen Mann stellt, der da Nummer gehabt, also so und so viel Nummer 26, und da war man auch sehr tolerant gegenüber der Pädophilie, muss ich mal sagen, wenn ich das mir so anschaue. Und dann gab es die Nummern, und Fourier selbst hat sich auch eine Nummer gegeben für seine Neigung. Er war der Mann, der gerne zusieht, wenn zwei Frauen einander lieben. Also es war wirklich ein Versuch, alles abzudecken, ja? unter dieser Utopie der gesellschaftlich garantierten, durch Regeln abgesicherten Weibergemeinschaft. Die steht aber im Namen einer Unterordnung von Weiblichkeit und Männlichkeit unter einem höheren menschheitlichen Ideal. Das sei, da zitiere ich ihn jetzt, die erhabene Lehre, das vollständige Gemeinschaft, das Wesen des Staates bildet. Also Gesetzmäßigkeit und Freiheit sind eben nur erste Bedingungen, und die letzte Bedingung ist die einer vollkommenen Menschlichkeit. Ich glaube, mit solchen Überlegungen kriegen Sie schon ein Gespür dafür, dass bestimmte Teile der marxischen Zukunftsvorstellungen, also zum Beispiel die Aufhebung der Entfremdung und dieses, man kann am Morgen Kritiken schreiben, ohne Kritiker zu sein, und zum Mittag fischen, ohne Fischer zu sein, dass die schon eine sehr starke Wurzel in der Romantik haben, und dass der postrevolutionäre Zustand sich zumindest beim frühen Marx, also bei dem Marx, der mit dem Industrialismus noch nicht so intensiv vertraut ist, sehr stark aus der Romantik speist. Aber zurück zu Novalis, weil das eben ein sehr hochgespanntes Freundschaftsideal war, wie es eben für das Romantische charakteristisch war. Ich zitiere Ihnen das einmal. Vielleicht sehe ich nie wieder einen Menschen wie dich. Für mich bist du der Oberpriester von Eleusis gewesen. Ich habe durch dich Himmel und Hölle kennengelernt, durch dich von dem Baum der Erkenntnis gekostet. Da fragt man sich, was das heißt, wenn man die biblische Geschichte kennt, was passiert, wenn vom Baum der Erkenntnis gekostet wird. In jedem Fall, das habe ich Ihnen schon gesagt, in jenem Teil der Luzinde, der als eine Erziehungslehre des Mannes zur Liebesfähigkeit gelesen werden kann, ist das eine zentrale Etappe. Also die unglückliche Liebe ist eine zentrale Etappe, und die Männerfreundschaft, die aber das homoerotische Element transzendiert. Das ist ja auch ein antiker Topos. Michel Foucault hat im ersten Band von Sexualität und Wahrheit ja gezeigt, wie genau geregelt diese antike Homophilie oder Pädophilie, die wir uns als etwas vollkommen Regelloses denken, wie genau die geregelt war und wie die eben darauf intendierte, dass sie transitorisch ist und dann in das höhere Stadium der Philia, also der Freundschaft, überschlägt. Das heißt, bevor man, und jetzt wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, das Weib begrifflich erfassen kann, muss er über die genaue Kenntnis des Männlichen verfügen. Also man muss die Distinktion zwischen einer homoerotischen Komponente und der heterosexuellen Komponente begriffen haben. Ja? Das ist auch ein ganz klein wenig antiprotestantisch. Also im protestantischen Holland, nicht im französischen Teil, haben sie ja dieses Ideal der Freundschaftsehe. Ja? Und schon im Wort negiert die Freundschaftsehe ja ein bisschen den Unterschied zwischen diesem Freundschaft zwischen Männern, die aber das Homoerotische kontrollieren, und eben dem Homosexuellen, das eine Verwechslung darstellt. Man muss das alles vorsichtig formulieren, aber bei Schlegel scheint das so zu sein, dass der ausgelebte Homosexuelle einer ist, der auf dem Weg sozusagen stecken geblieben ist. Ja, und da steht er im Gegensatz zum Oscar Wilde zum Beispiel, wo der Homosexuelle der Künstlichkeit verpflichtet ist, weil die Natur, verkörpert durch das Weib, sozusagen das Hässliche ist. Wie auch immer, die Bilanz von Leipzig ist nicht großartig. Ich Flüchtling habe kein Haus, schreibt er. Ich ward ins Unendliche verstoßen, und damit er noch gleich ans draufsetzt, nennt er sich in Klammer der Kain des Weltalls und soll aus eigenem Herzen und Kopf mir nun eins ein Haus kaufen. Diese Unbehaustheit ist eine romantische Kategorie par excellence. Ja? Und sie geht in der Poesie bis Rilke, wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr, und steht in einem sehr oszillisierenden Verhältnis zu dieser Idee der romantischen Geselligkeit. Ja? Weil zum Symphilosophieren braucht man einen Ort, und das Unbehauste ist eben auch dem Symphilosophieren feindlich. Möglicherweise ist auch das nur eine Übergangsstufe vor dem, was Freud in seiner Therapie des Wolfsmanns den Durchbruch zum Weibe nannte, der dann eben bei Schlegel bei der Dorothea stattgefunden hat. In jedem Fall hat das seine Präsenz in der ambivalenten Haltung zur Einsamkeit als einerseits Segen und andererseits Fluch. Also warum ist er gleich ins Unendliche verstoßen worden? Wer hat ihn verstoßen? Wieso ist er ein Kain? Ein Brudermörder. Das sind alles Fragen, die man auch an solche übersteigerte Texte stellen kann. Ja? Also die Lesehaltung, die solche Texte einen abverlangen, ist eine sehr komplizierte. Weil manchmal ist das wirklich nur Ornament. Und manchmal fragt man sich aber, warum ist dieses Ornament gesetzt? Der Psychoanalytiker Devereux hat einmal gesagt, dass die Lüge als Verhüllung die Umrisse der Wahrheit zeigt. Ja? Also die Art, wie einer lügt, die zeigt, was er verbirgt oder was er vortäuscht. Und genauso ist es mit dieser Ornamentierung. Ne? Also warum ist er da kein? Warum sagt er nicht, ich bin der ewige Jude? Könnte man ja auch sagen. Ja, ist auch eine verstoßene Figur. Ja, er hat sich dafür entschieden, und das muss einen Punkt haben, und er leitet sich daraus eine Pflicht ab, und die macht ihn offen, denke ich, für dieses Fichte-Schemisch. Gut angekommen ist er nicht, gibt einen Brief von Schiller an Goethe, der nennt ihn einfach einen Sonderling und hat das später auch gar nicht so wirklich geändert. Und er beschließt, und das finde ich wichtig, sich zu ändern. Das heißt, auch hier wieder haben wir einen Topos, der aus der Romantik stammt. Dieses, die Ästhetik deiner Existenz ist variabel. Du kannst von einem Tag ein anderer werden. Also das ist ja, glaube ich, auch Stoff vieler Komödien, dass jemand auf einmal ein Held wird oder sonst etwas. Und er scheint diese Kraft zur Selbstkorrektur in einem ganz hohen Ausmaß gehabt zu haben. Auch hier passiert sehr viel. Gibt es hier jemand unter Ihnen, der Erfahrung mit der Feldenkreis-Methode hat? Das ist eine, erfunden hat das ein israelischer Physiker, wie man sich bewegt. Ja? Und das ist eine, das ist kein Psychoverfahren, sondern das sind Kuren, wo sie ihre Bewegung ändern. Also der Hit beim Feldenkreis ist, man legt sie hin, wenn sie reinkommen zum Wochenende und sie sollen einmal schauen, wie hoch sie so aus dem flachen Liegen kommen und sich am Punkt fixieren. Und tatsächlich nach 2 Tagen ist der Punkt 60 cm höher und die gehen alle so raus, ganz locker, ja, wie die amerikanischen Filmstars, wenn sie am Tennisplatz sich bewegen. Und eine der feldenkreisischen Übungen, die natürlich auch eine spirituelle Komponente hat, aber das ist im Feldenkreis, da war ein Physiker, vollkommen wurscht, ist die, dass man einen Tag lang versucht, alles anders zu machen. Ja? Also, dass ich zum Beispiel nicht so deute, sondern dass ich einmal heute deute so. Und wenn ich so deute, dann verändern sich, ich weiß nicht, 127 Muskeln in ihrem Zusammenhang, ja? Und es entstehen regelmäßig neue Konstellationen. Ich sage das deswegen, weil das ist für mich das beste Beispiel, du hast ein ungeheures Veränderungspotenzial, das hier bei Schlegel angesprochen wird, wie das auch heute noch in einer relativ trivialen Geschichte von den Romantikern ausgedacht wird. Also es gibt einen romantischen Willen und einen Veränderungswillen. Es gibt nicht nur das, was man gern mit ihr assoziiert, die Vergeblichkeit und das Ausgelieferte. Selbst wenn Sie die romantische Belletristik lesen, manche Helden haben ja eine ungeheure Energie. Es gibt auch eine Geliebte, die in Leipzig, die in der Luzinde erwähnt wird. Er verlässt die Stadt 1794 und geht nach Dresden und ab diesem Zeitpunkt publiziert er eben. Und von jetzt an ist die Biografie mit den Texten und den Handlungen untrennbar verbunden. Deswegen reite ich so auf dieser Biografie herum. Es gibt einen Skandal. Da ist eine Frau namens Caroline Böhmer und die ist die Witwe eines Orientalisten und ist eine lustige Witwe und befreundet sich mit dem Bruder. Und nach dessen Amsterdamer Reise zieht sie in das Haus, über den werden wir noch viel sprechen, von Georg Wilhelm Forster, einem deutschen Weltreisenden und Jakobiner nach Mainz. Die Revolutionstruppen besetzen Mainz. Der Forster als Jakobiner fraternisiert mit ihnen. Auch die Caroline fraternisiert. Und zwar so, dass sie von einem Franzosen geschwängert wird. Sie wird, nachdem die Reichstruppen Mainz wieder eingenommen haben und diese kurze Zeit der Mainzer Jakobiner, googeln Sie das einmal, das ist ganz lustig, zu Ende ist, wird sie verhaftet. Der August Wilhelm bringt sie nach Leipzig und geht dann aber wieder weg. Und Friedrich kümmert sich um sie und es beginnt ein äußerst unklares Verhältnis zwischen Friedrich und dieser schwangeren Frau. Der August Wilhelm heiratet sie. Lass uns das alles einmal auf sich wirken, ja, und uns das ein bisschen mit diesen Thesen von dieser absoluten Frau, ich weiß schon, dass das ein Nischenmilieu sind, aber das waren eben, wie gesagt, sehr, sehr expansive weibliche Lebensläufe, mit denen wir hier konfrontiert werden. Der August Wilhelm heiratet sie, ungeachtet ihrer Schwangerschaft, und sie wird ihn nach einigen Jahren verlassen und wird die Frau des Philosophen Schelling werden. Und das hat den Friedrich ungeheuer gesprochen. Also das ist die erste romantische Frau, die wir haben. Es gibt einen schönen Film über eine wahnsinnig gewordene Freundin des Brentano, Porträt einer romantischen Frau nach einem Drehbuch von Hans Magnus Enzensberger, ist im Netz findbar, oder wenn Sie das interessiert, ich glaube, ich habe die DVD sogar, dann sagen Sie mir das. Also noch einmal, das waren keine züchtigen Hausfrauen wie in der Glocke, die drinnen im Hause walten. Romantik, habe ich Ihnen schon gesagt, haben immer gespottet, und drinnen stopft die Hausfrau die Socken, was ja auch irgendwie eine merkwürdige Formulierung ist. Sondern wir haben es hier mit zwei Brüdern zu tun, die beide ältere Frauen geheiratet haben. Beide Frauen die schon Kinder hatten, geheiratet haben, Frauen, die ein ausgeprägtes intellektuelles Profil hatten, von dem sie viel profitiert haben. Die beiden Frauen, also Caroline als die Gattin von August Wilhelm und Dorothea, die, zu der wir später kommen, Dorothea war eine eher traditionelle Frau, die ihrem Mann den Rücken freigehalten hat, während die Caroline den Schlegel eben mit den Ideen des Forster vertraut gemacht hat, über das werden wir nächste Stunde sprechen, und ihn, den die Französische Revolution nicht wirklich interessiert hat, einfach politisiert hat. Wie beschaffend diese Informationen waren, wissen wir nicht. Ich denke, unter den beiden kämpferischen Parteien der Französischen Revolution war Schlegel, trotzdem man ihn als Jakobiner gelegentlich bezeichnet hat, eher ein Anhänger der Girondisten, also der Bergpartei, also sozusagen das Sozialdemokraten dieser Revolution. Ja. Es war übrigens das erste Mal, dass die Radikalen links gesessen sind, und von daher entstammt, ich habe Ihnen schon gesagt, viele unserer politischen Begriffe stammen aus der Zeit 1780 bis 1830, und auch dieses Links und Rechts stammt aus der Französischen Revolution. Auch diese Episode ist in der Luzinde eine wichtige Voraussetzung für die Liebesfähigkeit des Mannes, nämlich die Liebe zu einer gebundenen Frau und die Herzensfreundschaft zum anderen Geschlecht, die er im Text unter die Bedingung eines sexuellen Tabus stellt. Und in dieser Zeit ist er aber noch stark seiner klassizistisch und dann eben unter dem Einfluss der Caroline republikanischen Phase verhaftet, geht total verschuldet zu seiner Schwester nach Dresden und hat ein neues Lebensprojekt, nämlich er will ein Winkelmann der deutschen Dichtkunst Dichtkunst werden. Also er will die deutsche Dichtkunst genauso archivieren wie Winckelmann durch Europa reisend die Überreste der antiken Skulpturalistik gesammelt hat. Tatsächlich hat es in Dresden eine gigantische Sammlung von Abgüssen in Gips gegeben, wo eben diese edle Einfalt und stille Größe ihren piktoralen Fixpunkt gehabt hat. Auch der Winckelmann war ja ein Platoniker. Schönheit ist etwas Ideales und Göttliches, aber sie ist in der griechischen Plastik auf die Erde gestiegen. Der Schlegel, sagen wir mal Schlegel 1, weil es gibt ja mehrere Perioden, hat das in dieser Zeit voll angenommen. In der griechischen Dichtung gibt es die vollendete Menschheit in einer vollendeten Dichtung. Er war von allen Grekomanern, das Copyright für diesen Begriff hat der Friedrich Schiller, der radikalste. Das war einfach auch ein politisches Statement. Ja, also die edlen Griechen, ein ethisch vorbildliches Menschentum, eine prächristliche, heidnische Diesseitigkeit und natürlich auch ein Republikanismus. Darüber hat er eine schöne Schrift geschrieben, die heißt Über das Studium der griechischen Poesie, 1795, 96 und dann ergänzt in der zweiten Auflage durch ein Nachwort 1797. Und das sind eigentlich keine philologischen Arbeiten, sondern das sind Versuche, eine normative Ästhetik zu entwickeln, die aus der griechischen Poesie entwickelt wurde und die auch für die Moderne gelten sollte. Ja? Also stellen Sie sich das einmal vor, Sie lesen da Textmassen aus dem 15. Jahrhundert und Sie versuchen daraus Leitprinzipien für die heutige Kunst zu gewinnen. Ist das abwegig oder nicht? Wenn jemand zufällig vor zwei Tagen Arte gesehen hat, dann hat er die Möglichkeit gehabt, von Charles Laughton, dem dicken englischen Schauspieler, der einmal Regie geführt hat, den Film Die Nacht des Jägers zu sehen. Es war ein Film aus 1940 mit Robert Mitchum als mörderischen Wanderprediger, da hat er Love eintätowiert, da Hate und zwei Kindern, die er jagt, weil die über die Geldbeute ihres hingerichteten Vaters verfügen. Der Film, der wohl ein B-Movie aus den 40er Jahren war, war einfach schon Tarantino. Ja? Das heißt, diese Versuche rückzugreifen und Normen zu ziehen unter der Bedingung einer kurzlebigen Zeit, ja, die haben wir ja auch. Also wenn Tarantino sozusagen eklektisch, nachdem er sich, wie viele Filme hat er gesehen, 6.000 oder 16.000? Ja, also auf jeden Fall eine gigantische Zahl und hat sich alles notiert und analysiert, ja. Und wer sich in der Filmgeschichte auskennt, der wundert sich, warum zum Beispiel das Pferd, auf dem der Robert Mitchum den Kindern nachreitet, obwohl dauernd Autos in dem Film vorkommen, Pferd ist völlig surreal, warum das nicht schon in einem Tarantino-Film vorgekommen ist. Also das geht eigentlich, ja? Und die Frage für die Romantiker und auch für uns ist, solche Projekte zielen ja auch auf die Gesellschaft, weil das Kunstverhältnis des Einzelnen und das Kunstverhältnis der Gattung determinieren ja in einer gewissen Weise das Soziale. Ja? Wehren Sie sich gegen den Gedanken? Ja, sagen Sie, mein Kunstverhältnis hat doch nichts zu tun mit meinem sozialen Verhältnis. Gut, wenn Sie das sagen, dann sage ich ja, aber meine liebe Freundin oder mein lieber Freund, Sie akzeptieren doch die Analysen über Berlusconi Italien, dass die Billigmedien Berlusconis das Land sozusagen verändert haben. Das heißt, wenn wir es kritisch sehen, ja, Berlusconi hat mit seinen, wie heißen die, diese Frauen, die da die Nummernschilder tragen, hat das Frauenbild verändert und hat das Land vulgarisiert und. Ja, also wir schreiben dem Berlusconi-Fernsehen eine ungeheuer destruktive Kraft auf die Polis zu. Aber dann wenden wir doch eigentlich nur den Gedanken, allerdings in kritischer Weise, und damit, das ist beim anderen so, bei mir ist das nicht so, ja, wenden wir den an. Aber vielleicht ist es bei uns auch so, und wir haben eben auch unsere steuernden, sozusagen, kulturellen Produkte. Darüber wird Schlegel viel nachdenken. Es gibt ja auch einen historischen Unterschied, weil die griechische Poesie bei ihm auf einer natürlichen, harmonischen und freien Gesellschaft basiert. Die Sklaven übersiedler, wie das schon der Aristoteles getan hat, und eben einer entsprechenden Öffentlichkeit und Popularität ihrer Gegensätze und Wirkungen. Und damit ist er ein bisschen in einem realitätsfernen hermeneutischen Zirkel, weil er setzt jetzt dem die moderne als romantisch bezeichnete Poesie entgegen, die er wieder als Reflexion einer dissonanten Wirklichkeit. Also nicht einer harmonischen, einheitlichen Wirklichkeit, wie bei den Griechen ansieht, sondern als einen Versuch der weitgehend isolierten Menschen zur Bewahrung ihrer Individualität gegenüber einem übermächtigen Schicksal. Das heißt, die moderne Poesie laboriert an einem Widerspruch, nämlich dem zwischen subjektiv und objektiv. Und die griechische Poesie verkörpert ein ungebrochen Objektives. Also da ist alles eins. Ja? Die Gesellschaft ist, wie gesagt, natürlich, harmonisch und frei und hat damit die Kraft zur Objektivität. Und die moderne Gesellschaft ist gebrochen und leidet damit an dem Widerspruch zwischen diesem Objektiven, das der Poesie als Norm von den Griechen herkommend inhärent ist. Und gleichzeitig bringen sie das aber nicht mehr zusammen, weil sie in ihrer Existenz zerbrochen sind. Also die griechische Poesie wird jetzt degradiert auf ein Ideal, und das heißt auf Deutsch seither Niedergang. Ja, ich weiß nicht, ob Sie, ich habe es glaube ich eh schon zitiert, da gibt es ein Plattenlabel mit billigen Digitalisierungen von 60 Jahre abgelaufenen Aufnahmen. Ja, es kostet beim Hintermeier 10 CDs, 99. Und das Label heißt Past Perfect. Und jemand hat das als Slogan für die ganze Richtung. Past Perfect ist auch ein Buch, das in London erschienen ist, das Dokumente enthält von der Antike, wie eben immer eine perfekte Vergangenheit konstruiert wird. Und bei Schlegel ist das eben seither Niedergang, seit der Antike. Die Antike enthält, jetzt zitiere ich ein bisschen, Übereinstimmung und Vollendung, den vollständigen Genuss, wo jede erwartete Erregung erfüllt wird, auch die kleinste Unruhe aufgelöst wird. wo alle Sehnsucht schweift. Ich glaube, ich würde das gerne wiederholen. Vollständigen Genuss, wo jede erwartete Erregung erfüllt wird, auch die kleinste Unruhe aufgelöst wird. Für mich ist das nämlich ein Schlüsselsatz seiner ästhetischen Begründung, warum er sich von dieser Grekomanie abwenden musste. Ja? Weil hier geht es ja eigentlich nur um eine berechenbare Medienkompetenz. Also das sind die Filme, wo man eh schon weiß, das Mädel kommt aus der Stadt und zieht in das Haus ein und der Flegel im Parterre wird sie anflegeln und der reiche Mann im ersten Stock wird sie verführen wollen und mit dem schüchternen jungen Mann, der daneben das Dachkammerl bewohnt, wird sie eine glückliche Beziehung eingehen und viele blonde deutsche Kinder kriegen. Ja? Das ist doch genau das Berechenbare, jede Erwartung wird erfüllt, das, was man Medienkompetenz nennt, der Mörder ist immer der Gärtner, das bewahrheitet sich. Und das ist genau der Punkt, wo die Romantik sich ja abwenden wird, mit dem Ziel des Unberechenbaren und des Zufälligen und eben des Extraterrestralen unter Umständen, das eben keine Erfahrung voraussetzt. Also wenn er hier die moderne Poesie als charakterlos verwirrt und den Geist ihrer Geschichte gesetzlos nennt und vom Skeptizismus als Resultat ihrer Theorie nennt, dann ist das eigentlich genau erstens der Punkt, wo er später sich abwenden wird, und zweitens einmal der Punkt, wo sich auch dieser Gegensatz von E und U, den wir heute noch so stark haben, herausbildet und wo sich dieses Adorno-Horkheimersche Kulturindustrielle herausbildet, mit diesem totalen Übergewicht des charakteristischen, individuellen und interessanten. Und das ist interessanterweise eine Dreiheit von Substantiven, die findet sich bei Schlegel so hintereinander und bei Adorno und Horkheimer in einem Absatz, aber auch drinnen. Also das rastlose Streben nach dem Neuen, Pikanten, Frappanten, bei dem dennoch die Sehnsucht unbefriedigt bleibt. Das ist der Schlegel in der grekomanischen Zeit und das ist in einer gewissen Weise auch 150 Jahre später Adorno-Horkheimer im Streit um Hollywood. Für uns ist das wichtig, weil er ja das, was er kritisiert, später fördern wird und umgekehrt das Geforderte kritisieren wird. Und weil er eben diese Lösung anbieten will, die sie da teilweise haben, nämlich die Universalpoesie, die ja auch nicht, ich lese es noch einmal vor, jede erwartete Erregung erfüllt, auch die kleinste Unruhe auflöst. Nein, die Universalpoesie ist aufregend. Und sie lässt Löcher offen, in denen wir dann schöpferisch weiterarbeiten können. Aber es steht ein wichtiger Hinweis in diesen Überlegungen zur griechischen Poesie drinnen, nämlich das moderne Arbeiten mit dem Hässlichen. Ja? Und das ist eine gute Beobachtung. Bei ihm wird das aber zum Vorwurf, dass die Kunst nämlich die Widersprüche der modernen Menschen nicht auflöse. Aber kann sie das überhaupt und ist das nicht eine idealistische Wunschfantasie, dass sie das in der Zeit der Antike konnte? Wir wissen ja überhaupt nichts über den Lebenszusammenhang der antiken Menschen nach dem neuen Buch von Christian Meyer hat es nicht nur wie bei Jakob Burckhardt, der ja gegen die Nietzsche'sche Grekomanie eingewandt hat, dass das auch recht barbarische Leute waren in seiner griechischen Kulturgeschichte. Nur der Christian Meyer, der das momentane Standardwerk über die attische Demokratie geschrieben hat und auch eine Biografie über Julius Caesar, der sagt ja noch etwas ganz, ganz Schlimmes. Die Griechen waren Türken, sagt er. Ja? Also der Austausch sozusagen zwischen der Türkei und Griechenland geschah nicht so, dass die minderwertigen griechischen Kulturprodukte jetzt in der Türkei ausgebuddelt werden, sondern dass es in der Türkei begonnen hat und in Griechenland dann elaboriert wurde. Ja, also dass der Kreislauf ein anderer war und dass ein ungeheurer kultureller Austausch zwischen diesen beiden Ländern war. Zur Moderne, der er vorwirft, dass sie das Unausweichliche des Schicksals bekräftige, konstatiert er den Hamlet. Das zitiere ich wieder. Der Totaleindruck dieser Tragödie ist ein Maximum der Verzweiflung. Alle Eindrücke, welche einzeln groß und wichtig scheinen, verschwinden als trivial vor dem, was hier als das letzte, einzige Resultat alles Seins und Denken erscheint. Vor der ewigen, kolossalen Dissonanz, welche die Menschheit und das Schicksal unendlich trennt. Ich glaube, man kann was lernen aus diesem Zitat. Man kann was lernen über Interpretieren, über Interpretationskunst, über das Poetisieren einer Interpretation. Sie alle kennen den Hamlet. Sie werden alle schon ein bisschen nachgedacht haben über das Stück. Ja? Aber dass sie mit so einerseits plumpen und andererseits hoch eleganten Formulierung wie ewige kolossale Dissonanz, welche die Menschheit und das Schicksal unendlich trennt, das erklären, das ist ja schon eine bemerkenswerte Fähigkeit. Ja? Also es eignet dem eine hohe Überzeugungskraft, die Frage, ist das nicht trivial? Ist das nicht vielleicht gar nicht so informiert? Bin ich selber mit meinen Gedanken zu Hamlet nicht schon viel tiefer gewesen? Bin ich, wenn ich Jan Kott gelesen habe, Shakespeare heute, nicht schon ganz woanders gewesen oder ähnliches? Was wichtig ist, ist, dass damit dieser Hamlet-Kult sozusagen begonnen hat, der dann eben von Deutschland aus die ganze Welt erobert hat und der einen Amerikaner, nämlich den Harold Bloom, dazu gebracht hat, zu behaupten, Shakespeare hätte in Hamlet den modernen Menschen geschaffen. Ja? Es gibt ein Buch von Harold Bloom über Shakespeare, es gibt auch ein wahnsinniges Buch von Bloom, das heißt Genius, die 100 wichtigsten Genies der Welt, und da teilt er das in aus der jüdischen Mythologie entnommene Kreise, und in diesen Kreisen sind eben die 100 wichtigsten Leute drin. Das Verfahren, dass man eine Dichtung verwendet, um daraus lebensphilosophische Leitsätze zu schließen, hat sich ja durchgesetzt. Ja? Also ich glaube, fürs 20. Jahrhundert das wichtigste Beispiel ist Franz Kafka. Als der Inspirator, der zitierte oder sonst etwas. Aber damals war es neu und heute ist es Selbstverständnis. Und das ist auch eine Reflexion darüber, wie wir lesen und ein Hinweis auch auf unsere Haltung zur Bühne. Das Wort Katharsis, das wir heute gerne verwenden, kommt bei den Romantikern wenig vor. Man lässt sich erschüttern. Aber die Sache hat keine Teleologie, hat keine Zielsetzung. Das heißt, das Schreiben über Literatur wird hier zu einem angewandten Philosophieren über das Leben anhand von Dichtung. Das ist wieder ein großer Widerspruch zur klassischen deutschen Philosophie. Um es einmal trivial zu formulieren, Kant hätte das nie getan. Ja? Kant hat ja, bei seinen Ideen zur Geschichte in weltbürgerlicher Absicht hat er den ersten Abschnitt der Genesis interpretiert, nicht? In einer ungeheuer devianten Weise, indem er nämlich gesagt hat, Gott sei Dank, dass wir aus diesem Paradies vertrieben wurden. Es war ein unerträglich, unzivilisierter Zustand. Wir sind dort nackt herumgerannt, wer weiß, was wir dort alles getan haben. Und wie wir draußen waren, wurden wir uns der Nacktheit bewusst und damit hat unsere Mündigkeit begonnen. Und die Geschichte in weltbürgerlicher Absicht beginnt mit der Vertreibung aus dem Paradies. Aber das ist eigentlich das einzige Mal, dass Kant, und das ist kein literarischer Text, sondern das ist ein religiöser Text, dass Kant mit so etwas arbeitet. Man weiß überhaupt gar nicht so sehr, was der gelesen hat eigentlich. Ja? Auch in den Kant-Biografien nicht. Also alle diese methodisch diffizilen Überlegungen, die Kant da anstellt zum interesselosen Wohlgefallen, als Zeichen an einer Kunst, die sind hier mit einer Stillschweigendheit, die überrascht, über Bord geworfen. Also hier ist kein interesseloses Wohlgefallen, sondern hier ist eine ungeheure Involvierung in die Kunst. Und hier ist hier gibt es also nicht nur einen Kunstwillen auf der Seite des Produzierenden, sondern hier gibt es ein echtes Kunsterleben, das keineswegs interessefrei ist. Und da ist vor allem, ohne dass das noch ausgesprochen wird, und ausgesprochen wird es aber im Verlauf der Geschichte werden, die Philosophie doch irgendwo der Dichtung untergeordnet. Also Kant ist der Philosoph, was erheitert Sie? Sie lächeln so verschmitzt, dass ich mir denke, der geht jetzt zum Kant und erzählt ihm das. Was ich okay. Interesseloses Wohlgefallen. Ihres war Interesse geladen. Gut. Also da ist eben einfach die Philosophie der Dichtung untergeordnet. Der Kant schreibt, wie wir lesen, Klammer sollen, wie wir betrachten, Klammer sollen. Ja? Und hier entsteht aus dem Betrachten, und da sind wir jetzt wieder ein bisschen bei dem fichtischen Ich als Voraussetzung. Ja, also bei diesem Herangehen des Ichs im Prozess der Perzeption entsteht eben mehr, als in dem Prozess der Interesselosigkeit entstehen kann. Also wenn Sie den denken, der die Wand denkt, ja, dann kommen unter Umständen Interessen ins Spiel. Und jetzt konstatiert er eine Zeit, wo diese Sehnsucht nach der Wiedergewinnung des klassischen Ideals von Schönheit wieder da sei. Da gibt es einen dialektischen Umschlag. Das Übermaß am Individuellen führt interessanterweise zum Objektiven. Und das Interessante führt zum Schönen. Und daher hat die Poesie ein letztes Ziel, das zitiere ich wieder, die höchste Schönheit, ein Maximum an objektiver, wir haben jetzt schon gehört, was objektiv ist, ästhetischer Vollkommenheit. Also das Interessante als eine vorübergehende Krise des Geschmacks muss sich von selbst vernichten. Und da kommen die Deutschen ins Spiel, nämlich als Transformationsmaschine. Sie haben eine hohe Integrationsfähigkeit und da taucht jetzt Goethe auf, der sei der Garant der neuen Tendenz, weil der stünde in der Mitte zwischen dem Objektiven und dem Interessanten. Ja? Das ist also eine aristotelische Mitte, die eben eine Auflösung sozusagen zwischen den grellen Tendenzen der Moderne, wir dürfen nicht vergessen, Sturm und Drang ist nur kurz vorbei. Der junge Schlegel verwendet für all das den Begriff Revolution, inflationär, aber eigentlich nicht im politischen Sinn kodiert. Es ist eine ästhetische Revolution und der wird zugeschrieben, dass sie die große moralische Revolution sei, durch welche die Freiheit in ihrem Kampf mit dem Schicksal endlich ein entschiedenes Übergewicht über die Natur bekommt. Das ist beiläufig gesprochen anti-rousseauianisch, ja? Weil bei Rousseau in der Abhandlung über die Ungleichheit zum Menschen sind wir von Natur aus gleich und dann ist dieser Typ gekommen und hat ein Stück Land umzäunt und hat gesagt, das ist meins und damit ist die Ungleichheit entstanden. Ja? Also hier ist es eben umgekehrt. Es bekommt das moralisch-ästhetische ein Übergewicht über die Natur. Und da findet er eben die Normen noch einmal in der griechischen Poesie, deren Geschichte eine vollständige Naturgeschichte des Schönen halten. Die konnten sich an das komplette Schöne halten und damit, ich zitiere, das echt Göttliche und jetzt großgeschrieben, die reinste Menschheit zum Gegenstand zu machen. Und daraus leitet er ein Programm ab. Zitiere, nicht dieser oder jener, nicht den einzelnen Lieblingsdichter, nicht die lokale Form oder das lokale Organ sollte nachgemacht werden. Die sittliche Fülle, die freie Gesetzmäßigkeit, die treffende Schicklichkeit, welche mehr oder weniger über die ganze Masse zerstreut sind. Den vollkommenen Stil des goldenen Zeitalters, die Echtheit und Reinheit der griechischen Dichtarten, die Objektivität der Darstellung, kurz den Geist des Ganzen. Die reinste Griechenheit soll der moderne Dichter, welcher nach echter, schöner Kunst streben will, sich zueignen. Also die Antike ist hier noch das Gegenbild zur modernen Welt und sein konsequentes Projekt ist die Darstellung der Antike mit einer normativen Ästhetik zu verbinden. Wir haben ja hier in Wien eine visuelle Auswirkung sozusagen dieser Tendenz, nicht in der Ringstraße, in der frühen Forderung, dass die Ausbildung eines jeden Architekten eine Italienreise beinhalten sollte. Und eben zum Beispiel in der Idee, dass die Universität durch einen Renaissance-Palast symbolisiert wird. Nicht? Und nicht auch die Alternativkonzepte zur Universität waren ja auch historisch orientiert. Ne? Das habe ich sicher schon erzählt. Die Konservativen wollten ja die Universität rund um die Votivkirche gruppieren, die Fakultäten nach diesem englischen Hüttenprinzip. Also auch hier in beiden Fällen gibt es eben eine Orientierung an einem perfekten und die normsetzenden Vergangenen. Das ist eine wichtige Quelle eines großen Teils der späteren deutschen Kulturkritik. Das gehört jetzt nicht so hierher, aber das ist Langbein und Delagarde und Möller van den Broek. Diese Idee, dass die Geschichte der Moderne eine Verlustgeschichte ist und dass es die Aufgabe gibt, diesen Verlust wieder wegzumachen, was eben bei diesen drei Theoretikern, die allesamt völkische Theoretiker sind, dann später durch den Nationalismus oder durch den Nationalsozialismus eingelöst wurde. Das heißt aber auch, dass die Antike uns sozusagen die Brille liefert und dass wir die Eigenart der Moderne überhaupt erst erkennen durch den Unterschied, der zur Antike besteht. Ja? Also trivial gesprochen, die Eigenart des Kubismus sehen wir nur, wenn wir vorher den bürgerlichen Realismus gewohnt waren. Nein, sonst könnte das ja selbstverständlich sein. Für die Höhlenmaler, diese Spuckmaler, war eine gar nicht so unähnliche Form der Darstellung eben das Selbstverständliche. Es liegt hier auch eine Antithese, nur wenn man immer Schlegelhalte spielen, zum modernen Regietheater, wo das Zeitgemäße dominiert, wo also der Hamlet regelmäßig in einer Werbeagentur gespielt wird und der Richard III. Ein CEO ist und alle schwarze Anzüge tragen, die dann im Verlauf des Mordens ein bisschen blutbefleckt werden. Bei Schlegel wäre das eben das Interessante. Ja? Und man kann Schlegel auch als ein schon in dieser Zeit im heutigen Sinne ästhetisch konservatives Plädoyer für diese Walter Reier-Inszenierungen des Burgtheaters der 50er Jahre des vorigen Jahrhunderts, die Sie teilweise auf DVDs kaufen können. Nicht? Der Schauspieler Walter Reier wurde nachgesagt, dass er leider nicht imstande sei zu gehen, er könne nur stürmen. Ja? Und so war das auch wieder nicht, aber das war halt ein Witz. Also die Wahrheit liegt eben im Alten und in dem Versuch, das Alte in das Moderne hereinzunehmen. Aber wo sind die realen Voraussetzungen dafür? Die Seltenheit des Genies, dass das bewerkstelligt, ist nicht Schuld der menschlichen Natur, sondern unvollkommener Kunst und politischer Pfuscherei. Mehr fällt ihm dazu eigentlich nicht ein. Das ist ein bisschen wie in der Bildungsschrift von Nietzsche, wo das eben der Staat ist. Aber es bleibt eine Dominanz der Kunst, und wenn wir das soziologisch auflösen, was er nicht getan hat, und das tun übrigens auch seine heutigen Interpreten nicht, weil es da eine Dissonanz gibt, dann lenkt er ja eigentlich das Augenmerk auf den Kulturkonsum einer kleinen Minorität der Elite beispielsweise, die sich leiten lässt. Also die Armen, die Diener, die Besitzlosen hat er damals nicht wahrgenommen, weil die waren eben illiterat und keine Theatergänger. Aber die sind später ins Bild ins Spiel gekommen über die Märchen und über die orale Überlieferung, die aber relativ schnell ins Schriftliche hinübergebrochen wurde. Nur damit wir verstehen, dass das damals dissident war, Goethe beispielsweise hatte da eine ganz andere Vorstellung. Die Beziehung zwischen Kunst und Realität ist unauflösbar. Die Wirklichkeit hat den Primat und bestimmt die Leistungen und Möglichkeiten einer Gesellschaft. Ja? Also da ist es nicht heruntergekommen oder sonst etwas. Schiller wiederum hat prozesshaft gedacht, vor allem in der naiven und sentimentalen Dichtung. Von der Antike zur Moderne läuft eben ein Prozess. Und deswegen hat Schiller zwar mit Versatzstücken antiker Ästhetik gearbeitet, aber eben über die Grekomanen, die das seiner Meinung nach übersteigert haben, gespottet. Und Schlegel hat das, deswegen habe ich sie auf dieses Vorwort von 1797 hingewiesen, hat diese Kritik übernommen und hat seine Position modifiziert. Er verstehe die Unmöglichkeit unserer Kultur zu einem naiven Naturzustand zurückzukehren. Wenn die Vervollkommnungsfähigkeit beschränkt ist, sagt er, dann gewinnt das Interessante als notwendige Vorbereitung zur unendlichen Perfektibilität der ästhetischen Anlage seinen Stellenwert. Und da beginnt das Neue. Also wenn wir uns sozusagen wie der Tarantino diese vielen tausend Trash-Filme reinziehen, dann lernen wir trotzdem etwas über Charakterbildung im Film oder sonst etwas. Ja? Das heißt, das ist übrigens von Bela nicht so wirklich beachtet, ja? diese Revision in dem Vorwort, weil damit beginnt eigentlich das Neue. Also damals hat er noch als Theorie der Schönheit eine angestrebte Harmonisierung zweier Triebe, einerseits des Beharrens in der Natur, also das Stonische, wie man das später genannt hat, und den zweiten, der ein Reich der Kultur und Kunst errichten will. Wir denken das heute nicht mehr als ein Trieb, weil wir das eben von Freud den Begriff geändert haben. Und harmonisiert werden diese beiden Triebe durch die ästhetische Erziehung, die den Dualismus von Sinnlichkeit und Vernunft, Trieb und Gewalt etc. Versöhnen. Man kann das diskutieren, wie sich das mit den Briefen zur ästhetischen Erziehung Schillers verträgt und mit dessen Anmut und Würde. Man kann das auch mit Kant vergleichen, aber generell, so hat man damals gedacht. Also die Idee einer Balance zwischen verschiedenen Dualismen, Natur, Kraft, Geist, Schwäche, hat sich allmählich durchgesetzt. Und die Griechen haben bis hinauf zu Nietzsche vielen als ein besonderer Menschentyp gegolten, dem es gelungen ist, zwischen der wilden Natur und der reinen Kunst zu vermitteln. Ja, da möchte ich mal aufhören. Gibt es mal Fragen, Kommentare, Zweifel, Nachhakungen? Ja? Naja, Terrorismusvorwurf, ich habe den Manfred Schneider zitiert, ja, der eine Kritik der paranoischen Vernunft verfasst hat. Das ist gerade bei Matthes und Seitz erschienen, so ein 500 oder 600 Seiten Buch, das versucht herauszufinden, wie die Terroristen ticken. Ja? Und der wichtige Punkt ist, dass es für den Terroristen die Kontingenz, den Zufall nicht gibt. Ja? Also alles hat einen Zeichencharakter, verweist auf etwas hin, man lernt auf etwas. Der Schneider belegt das mit einer ungeheuren Zahl von Beispielen, wo Terroristen einen bestimmten Brief in ihrem Kasten als das Zeichen erlebt haben und Ähnliches. Ja. Und einen Ansatz zu diesem Leugnen der Kontingenz gibt es auch bei den Romantikern. Das ist aber noch kein Terrorismusvorwurf oder sowas, sondern es ist eine Übereinstimmung zwischen dem, was eben da als paranoische Vernunft ist, nicht nur auf der Seite der Terroristen, sondern auch auf der Seite derer, die die Terroristen jagen, gibt und die der Schneider als ein Grundprinzip, deswegen heißt das Buch so, dass unsere Gesellschaft durchzieht. Na, ich habe diese Analogie hergestellt. Der Schneider bezieht sich überhaupt nicht mehr. Also der schreibt über Leute wie den Herrn Hickley, das ist der Jodie Foster gestalkt hat, mit ihrem weißen Haus leben wollte und auf Ronald Reagan geschossen hat. Dann über den, der den John Lennon vor dem Dakota Building erschossen hat. Und dessen Zeichen war es zum Beispiel, er hatte zwei Zeichen. Er kam nach New York und er wusste, Chapman hat er geheißen, er wusste, er muss etwas tun und hat The Catcher in the Rye von Salinger, der Fänger im Roggen, sein Lebensbuch, am Flughafen in so einer Reihe gesehen. Und da hat er gewusst, er muss sowas machen wie der Holden Caulfield. Und vor allem hat der Holden Caulfield ja die Distinktion in echte und falsche. Ja? Und hat er sich von Lennon das signieren lassen und hat sich wieder seinen Fänger im Roggen gelesen und sich gleichzeitig eine Nummer von Vanity Fair gekauft. Und in dieser Nummer von Vanity Fair hat der John Lennon in einem eingerauchten Zustand ein Interview gegeben über seinen Immobilienbesitz. Und auf einmal ist es in ihm umgeschlagen und er hat gewusst, der John Lennon ist ein Falscher. Und er hat gewusst, das Buch gibt ihm diese Botschaft, er muss ein Zeichen setzen und er muss den Falschen ausrotten und daher hat er den John Lennon am nächsten Tag getötet. Ja? Das sind die Themen. Ja? Das heißt, er ist nicht imstande, die Kontingenz, die Zufälligkeit. Ja, ein Buchhändler hat ein 40 Jahre altes Buch, das in der Jugendkultur einflussreich ist. Wahrscheinlich ist gerade wieder eine neue Auflage erschienen oder was weiß ich was, in einer Reihe aufgestellt. Ja, Vanity Fair bringt ein Interview, wo der John Lennon über seine 12 Swimmingpools irgendwas erzählt, weil er gerade benebelt ist. Ja? Und er sieht diese Kontingenz nicht, sondern er versteht das, und das ist eine Einheitsvorstellung. Ja? Also einen Dialog zwischen ihm und einem Schicksal oder was auch immer.
Ja, aber das wäre dann jetzt nicht speziell nur auf Terroristen zu münzen, sondern auf der Attentäter auf John Lennon, der jetzt kein klassisch terroristisches Attentat oder sowas ausgeübt, sondern es ist ja mehr als Einzelakt zu sehen und in dem Kontext. Aber es ließe sich problemlos auf alle möglichen Formen religiöser Vorstellungen oder Motivationen an diese Situation.
Ja, wir haben auch eine Tendenz dazu, Kontingenz zu leugnen. Nicht? Die ist uns irgendwie, das ist ein Erbe unseres animistischen Vergangenheit. Ja? Das ist schon klar, aber Zivilisation oder intellektuelle Zivilisation heißt auch, dass wir das kontrollieren. Natürlich, ach Gott im Himmel, gestern wollte ich was kaufen und dann hat sich herausgestellt, das ist nicht verkäuflich, das ist eine Auktion. Und ich habe sofort zu meiner Frau gesagt, bei solchen Auktionen habe ich noch nie was gekriegt. Und wie wir dann joggen waren, sehe ich einen, und der hat eine Mappe in der Hand und will offensichtlich gerade das verkaufen, was ich will, an einer besseren Situation als das, wo ich mir fantasiert habe, ich krieg's nicht. Das ist doch ein ungeheures Zeichensystem, das sich da in einem zusammenbaut. Nicht? Stimmt überhaupt nicht, weil der hat schon per Mail abgesagt. Aber das ist gleichgültig. Ich verwende das als ein Beispiel, dass wir das, glaube ich, in uns haben. Und alle diese Sätze wie ich spüre es im Bauch oder sonst etwas oder ich hatte noch nie eine gute Beziehung zu einem Skorpion oder so etwas. Gut. Okay.